where in Hebrews chapter 11, verse 28.
In unserer Betrachtung des Hebräerbriefs befinden wir uns in Hebräer 11, 28. Dieser Vers gehört zum Bericht darüber, was Moses Glaube bewirkte. Beim letzten Mal ging uns die Zeit aus und wir hörten mit diesem Vers auf. Deshalb machen wir jetzt weiter mit Hebräer 11, 28. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Blutbestreichung ausgeführt, damit der Verderber ihre Erstgeburt nicht antaste. Das bezieht sich natürlich auf die Passa-Zeremonie in der israelischen Geschichte. Ich habe in der Studienhilfe die Verweisstelle notiert, die wir nicht eigens lesen werden. Es ist 2. Mose 12, 21 bis 30. Die meisten von euch dürften diese Stelle kennen. Gott stand kurz davor, das Gericht über die Ägypter zu bringen, weil der Pharao fortwährend sein Herz verhärtet und sich geweigert hatte, dem Befehl des Herrn zu gehorchen und die Israeliten nicht freiließ. Das Gericht sollte so aussehen, dass der Verderber, also ein zerstörerischer, um Mitternacht durch das Land gehen und die Erstgeborenen aller Menschen und Tiere töten würde. Alle Erstgeborenen, Menschen wie Tiere, sollten um Mitternacht getötet werden. Damit die Israeliten vor diesem Gericht Gottes bewahrt blieben, verordnete der Herr die Passa-Zeremonie. Jeder Vater einer israelitischen Familie musste sich ein makelloses Lamm suchen, zur festgelegten Stunde am festgelegten Tag schlachten, das Blut in einem Behälter auffangen und dann das Blut außen an die beiden Türpfosten seiner Haustür und an die Oberschwelle sprengen. Das Blut durfte nicht auf dem Boden versprengt werden, weil es nämlich heilig war und niemand auf das Blut treten durfte. Der zweite Teil der Zeremonie, auf die hier eigentlich gar nicht Bezug genommen wird, sah so aus, dass die Israeliten an jenem Abend das Fleisch des Lammes zusammen mit bitteren Kräutern essen sollten, mit gegürteten Lenden und dem Stab in der Hand, weil sie drauf und dran waren, sich auf eine lange Reise zu begeben, die sie letztlich in das verheißene Land bringen würde. Diese Zeremonie wird natürlich in etwas abgewandelter Form von den Juden bis heute gefeiert, also schon seit gut über 3000 Jahren. Vergegenwärtigen wir uns nun die Tragweite dessen, wozu Mose aufgefordert worden war. Alle Opfertiere des Alten Testaments, aber ganz besonders natürlich das Lamm, waren Vorläufer und Vorankündigungen des Opfers Jesu Christi, das Lamm Gottes. Als Jesus ans Ufer des Jordan kam, um seinen Dienst zu beginnen, sagte Johannes der Täufer, sein Vorläufer, über ihn: Siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und jeder Israelit dachte unweigerlich dabei an Zeremonien wie das Passa, wenn er die Wendung »das Lamm Gottes« hörte. Johannes der Täufer sagte damit, dieses Lamm, Jesus, wird nicht nur Erlösung für das jüdische Volk bewirken, sondern Erlösung für die ganze Welt. Ich staune immer wieder darüber, dass es nur eine einzige Möglichkeit gab, das Blut zu versprengen. Wenn man die Stelle nachliest, sieht man, dass der Familienvater einen kleinen Zweig Ysop nehmen musste. Das ist eine Pflanze, die im Nahen Osten recht weit verbreitet ist, dass er diesen Ysop-Zweig in das Blut tauchen musste und dann damit das Haus außen bestreichen. Immer und immer wieder hebe ich diesen Punkt hervor, der für uns Christen so relevant ist. Das Blut im Becken schützte niemanden. Es musste vom Becken auf das Haus übertragen werden und nur dort bot es Schutz. Und es war nur eine einzige Möglichkeit gestattet, wie das Blut vom Becken ans Haus kommen durfte, nämlich mit Hilfe eines kleinen Ysop-Zweigs. Ysop ist ein recht weit verbreitetes, billiges Kraut, das sich jedermann problemlos besorgen kann. Ich glaube, dass das Blut Jesu, das am Kreuz vergossen wurde, für alle, die an ihn glauben, die vollkommene Erlösung bewirkt hat. Doch die Tatsache allein, dass das Blut vergossen wurde, schützt niemanden. Das Blut muss vom Becken, um im Bild zu bleiben, vom Becken an den Ort gebracht werden, wo wir sind. An den Ort, wo wir Schutz benötigen. So wie ich es verstehe, gibt es nur eine Möglichkeit, das Blut Jesu anzuwenden, so dass es unser Leben bedeckt und schützt, nämlich das Bekenntnis unseres Mundes. Es heißt ja in Offenbarung 12, 11 über die siegreichen Heiligen: Sie haben Satan überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses. Mit anderen Worten, sie überwanden Satan, als sie persönlich Zeugnis darüber ablegten, was das Blut Jesu, dem Wort Gottes zufolge, für uns tut. Für mich verdeutlicht dies in einer ungemein anschaulichen Art und Weise, wie absolut notwendig und lebenswichtig das Bekenntnis ist, das richtige Zeugnis ablegen, das Richtige mit unserem Mund sagen. Vielleicht glauben wir an Jesus, vielleicht glauben wir an sein Blut, aber wir sind erst dann geschützt, wenn wir das Bekenntnis ablegen, das das Blut auf unser Leben anwendet. In der Studienhilfe auf Seite 6 seht ihr, dass wir zwei Prinzipien wiederholen, die wir bereits festgehalten haben. Prinzip Nummer 7: Glaube muss durch ein entsprechendes Bekenntnis zum Ausdruck gebracht werden. Prinzip Nummer 9: Gott schenkt dem Bekenntnis des Glaubens Anerkennung und ehrt es. In diesem Fall bestand das Bekenntnis des Glaubens darin, dass man in aller Öffentlichkeit das Blut des Lammes an der Außenseite des Hauses zeigte, so dass es von Gott und von dem zerstörerischen Engel gesehen werden konnte. Ich möchte gerne etwas erwähnen, was mir in diesem Zusammenhang immer einfällt. Im Jahr 1979 verbrachten Ruth und ich den Sommer damit, in Jerusalem an der Hebrew University Hebräisch zu studieren. In Israel bekommt man Nachrichten aus dem Rest der Welt nur sehr sporadisch, wenn sie Israel nicht betreffen. Wenn man in den Nachrichten noch etwas Zeit übrig hat, wird darüber berichtet, wenn nicht, wird der Rest der Welt einfach ignoriert. Eines Tages hörten wir im Radio die Nachricht, dass sich ein Hurricane vom Südosten her auf Florida zubewegte. Ich denke, das muss im Juli 79 gewesen sein. Es wurde sehr anschaulich beschrieben, wie die Menschen dort ihre Fenster verbarrikadierten und die Badewannen füllten, um einen Wasservorrat zu haben. Dann folgte wieder eine Krise im Nahen Osten und wir waren nicht mehr im Bilde, was in Florida geschah, was natürlich eine Qual für uns war. Ruth und ich sprachen ein Gebet der Autorität. Wir sprachen bereits darüber, dass wir manchmal in die Lage versetzt werden, mit göttlicher Autorität Beschlüsse zu fassen. Wir beteten gemeinsam, dass der Hurricane seinen Kurs ändern und Gott den Hurricane weglenken möge. Dann hörten wir nichts mehr aus Florida. Etwa 3 oder 4 Tage später fiel mir eine hebräische Tageszeitung in die Hand und darin war zu lesen, dass exakt das geschehen war, was wir gebetet hatten. Entgegen allen Voraussagen hatte der Hurricane seinen Kurs geändert, war an Florida vorbeigezogen und hinterließ in der Gegend, in der wir leben, nichts weiter als kräftigen Regen. Wir lasen diese Nachricht in unserer Hebräischklasse, um unser Hebräisch zu üben. Das hebräische Wort für Passa lautet Peschach. Die Verbform lautet Passach. In diesem Zeitungsartikel verwendete man genau dieses Wort. Es hieß der Hurricane Passach. Also der Hurricane ist an Florida vorbeigezogen. Die jüdischen Studenten in der Klasse wussten nicht, was das Wort bedeutet. Ich sagte zu ihnen, ihr Leute solltet wissen, was dieses Wort bedeutet. Es ist dasselbe wie Peschach und bedeutet, dass das Gericht nicht über dich kommt, sondern an dir vorübergeht. Für mich ist das sehr anschaulich. Das war der Zweck des Blutes. Es sollte das Gericht Gottes von den Häusern der Israeliten abwenden und es vorüberziehen lassen. Gehen wir nun weiter zum nächsten Vers, Vers 29. Hier wird die letzte Glaubensleistung von Mose und den Kindern Israel zusammen dargestellt. Ich halte es für bemerkenswert, dass Mose in gewisser Weise die Kinder Israel an einen Punkt brachte, an dem sie seinen Glauben teilen konnten. Ich denke, anfangs wirkte er aus seinem eigenen Glauben heraus. Doch durch seinen Umgang mit dem Pharao und dem ägyptischen Volk brachte er auch sein Volk an einen Punkt, an dem sie seinen Glauben teilen konnten. Im nächsten Vers, Vers 29, geht es deshalb nicht mehr nur darum, was Mose allein tat, sondern was die Kinder Israels taten. Es heißt hier nur sie, aber wir entnehmen dem, dass damit die Israeliten gemeint sind. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, ertränkt wurden. Was war hier die Glaubensleistung? Das Rote Meer wie trockenes Land zu durchqueren. Den dazugehörigen Bericht findet ihr in 2. Mose 14, 21 bis 29, durch das Rote Meer ziehen. Das war der Akt des Glaubens. Den Startschuss dazu gab Mose, als er seinen Stab ausstreckte. Ich glaube, ich habe in vorangegangenen Lehreinheiten bereits unterstrichen, dass sich Glaube immer in einer bestimmten Handlung ausdrücken muss. Es kann eine extrem simple Handlung sein, aber Glaube ohne die entsprechenden Werke ist tot. Die simple Handlung des Mose bestand in diesem Fall darin, dass er einfach nur seinen Stab über dem Roten Meer ausstreckte. Als er das tat, sandte Gott den Wind, der das Wasser teilte. Wir haben uns jeweils auch das Ergebnis angesehen. Was wurde durch dieses konkrete Glaubensbeispiel bewirkt? Das Ergebnis war in diesem Fall die endgültige Trennung von Ägypten. Es ist sehr wichtig, Folgendes festzuhalten. Die Israeliten wurden durch das Blut in Ägypten gerettet, aber durch das Wasser von Ägypten getrennt. Paulus weist in 1. Korinther 10 darauf hin, dass dies klar und eindeutig auf uns Christen zu übertragen ist. Merkt euch Hebräer 11 ein und schlagt 1. Korinther 10 auf. Wir lesen die ersten beiden Verse. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder. Und ich sagte es ja schon mehrmals, wenn Paulus sagt, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, sind die meisten Christen unserer Zeit tatsächlich in Unkenntnis über etwas, worüber sie seiner Meinung nach eben nicht in Unkenntnis sein sollten. Die Situation hat sich also in den vergangenen 1900 Jahren nicht wesentlich geändert. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Das Meer ist das Rote Meer. Die Wolke war jene geheimnisvolle Wolke, die sich auf sie herabsenkte, als sie sich dem Roten Meer näherten und sie dann 40 Jahre lang durch die Wüste leitete. Die Wolke ist ein sehr anschauliches Bild für den Heiligen Geist. Paulus sagt im nächsten Vers, und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Sowohl die Wolke als auch das Meer sind Sinnbilder für die Taufe. Und Paulus sagt im weiteren Verlauf dieses Kapitels, sie sei ein Muster, an die wir uns halten sollen. Fragen wir uns kurz, was diese beiden Taufen veranschaulichen. Es heißt hier, sie seien auf Mose oder in Mose hineingetauft worden. Sie wurden durch diese doppelte Taufe als ein Volk abgesondert, das Mose nachfolgt. Denkt daran, dass das Wort Taufen im Grunde immer Eintauchen bedeutet. Als sie ans Wasser des Roten Meers kamen, wurden sie in zweifacher Hinsicht eingetaucht. Zuerst in die Wolke, und so lautet die hier angegebene Reihenfolge, zuerst in die Wolke und dann ins Meer. Das steht für mich für die Taufe im Heiligen Geist und die Wassertaufe. Die Wolke kam herab und senkte sich über sie und jeder Israelit ging durch diese Wolke. Sie wurden von oben herab in die sich herabsenkende Wolke eingetaucht. Und fast überall in der Apostelgeschichte, wo davon die Rede ist, dass Menschen im Heiligen Geist getauft werden, sagt der Text, dass er von oben herab auf sie kam. Das ist also ein sehr anschauliches Bild. Doch dann gingen sie hinab ins Meer, durch das Meer hindurch und kamen am anderen Ufer wieder heraus. Das ist ein klares Bild für die Wassertaufe. Sie gingen auf der einen Seite hinab und kamen auf der anderen Seite wieder hoch. Sie gingen hinab als Flüchtlinge und kamen wieder hoch als Sieger. Als sie wieder hochkamen, waren sie ein neues Volk mit einem neuen Anführer, neuen Gesetzen und einer neuen Bestimmung. Was für ein lebendiges Bild dafür, was die Wassertaufe sein sollte. Du gehst hinab, heraus aus der einen Welt und kommst in einer neuen Welt wieder hoch. In Christus bist du durch den Tod hindurch und in die Auferstehung hinein zur Neuheit des Lebens durchgegangen. Gehen wir zurück zu Hebräer 11. Ich möchte betonen, dass es nicht das Blut war, das sie von Ägypten trennte. Das Blut rettete sie in Ägypten. Aber es war das Wasser, das sie endgültig von Ägypten trennte. Es war das Wasser, durch das die Ägypter nicht hindurch konnten. Ich persönlich glaube, dass dies einen ungemein wichtigen Aspekt der Wassertaufe verdeutlicht. Sie ist der letzte Akt der Trennung vom alten Leben und der alten Welt. Ich hatte schon viele, viele Menschen in der Seelsorge, die damit Probleme hatten, dass sie das alte Leben nicht los wurden. Ich frage sie immer wieder, bist du eigentlich beerdigt worden und auferstanden? Wenn nicht, hast du auch kein legales Recht, von diesen Problemen frei zu sein, denn das ist der von Gott vorgeschriebene Weg, diese Trennung zu vollziehen. Ich persönlich blicke da zurück auf das Jahr 1942. Ich war schon über ein Jahr Christ gewesen. Ich hatte den Großteil des Jahres in der nordafrikanischen Wüste zugebracht, wo es kein Wasser gab, in dem man sich hätte taufen lassen können. Abgesehen davon war da niemand, der mich hätte taufen können. Dann verließ ich die Armee, ging nach Jerusalem und fiel in die Hände eines Pfingstmissionars und dessen Familie. Sie fingen an, mit mir gnadenlos über die Wassertaufe zu reden. Ich versuchte immer noch, mich an all das zu gewöhnen, was Gott in meinem Leben schon getan hatte, und war mir nicht sicher, ob ich schon bereit für wieder etwas Neues war. Sie sagten, wir gehen mit dir runter zum Jordan und taufen dich dort. Für viele Leute ist das eine sehr romantische Vorstellung, für mich war es das nicht. Die Vorstellung gefiel mir überhaupt nicht. Ich bin ein logisch denkender Mensch, und als ich in die Schrift sah, erkannte ich, dass die Taufe ganz offensichtlich drin stand und es keine Möglichkeit gab, ihr zu entkommen. Ich sagte, gut, ich tue es. Ich habe immer noch 2 Fotos von dieser Zeremonie. Wer schon einmal in Israel war, weiß, dass der Jordan alles andere als ein romantischer Fluss ist. Er ist sehr schlammig. Vor allem am Grund. Da steht etwa 15 cm hoch der Schlamm. Es ist sehr schwer, darin aufrecht zu stehen. Und aus irgendeinem Grund, der sicherlich sehr angemessen war, hatten sie für mich kein weißes Taufkleid, sondern ein schwarzes. Sie betonten die Auferstehung, sie betonten den Tod. Also ging ich ins Wasser, und auf dem ersten Bild sind der Pastor und ich zu sehen, wie wir nebeneinander im Wasser stehen. Auf dem nächsten Bild sieht man nur mehr den Pastor und einen großen Wasserspritzer dort, wo ich gestanden hatte. Ich habe also den fotografischen Beweis dafür, dass ich tatsächlich beerdigt wurde. Ich möchte euch noch ein wenig von meiner Errettung erzählen. Es war eine ganz wunderbare Erfahrung für mich. Mein ganzes Leben und meine Persönlichkeit wurden umfassend und radikal verändert. Ich wurde von der Sünde errettet. Aber ich hatte noch immer viele Erinnerungen an meinen alten sündhaften Lebensstil. Ich war von ihnen nicht gefangen, aber ich war auch nicht ganz frei von ihnen. Ich hatte keine Theorien darüber, was die Wassertaufe bewirken sollte, ich wusste nur, dass ich es tun musste. Nach kurzer Zeit erkannte ich, dass diese Erinnerungen begraben wurden, als ich ins Wasser hinabging. Als ich wieder herauskam, war ich frei von ihnen. Wenn Christus in dir ist, dann ist der Leib zwar tot wegen der Sünde, aber der Geist ist lebendig wegen der Gerechtigkeit, das ist die Wiedergeburt. Aber es ist ein Skandal, einen toten Körper nicht zu begraben, sondern einfach irgendwo herumliegen zu lassen. Wenn man das Neue Testament studiert, stellt man fest, dass die Menschen unverzüglich durch die Taufe begraben wurden. Es gab keine Verzögerung. An Pfingsten wurden 3000 Menschen an einem Tag getauft. Als Philippus dem Kämmerer auf der Straße nach Gaza begegnete, beendeten sie ihre Reise nicht mal. Der Kämmerer sagte, da ist Wasser neben der Straße, warum soll ich mich nicht gleich jetzt taufen lassen? Am dramatischsten überhaupt war es in Philippi, wo ein Erdbeben die Gefangenen aus dem Gefängnis befreite, der Gefängniswärter kam hinzu, wurde errettet und die Schrift sagt, er und sein ganzes Haus wurden noch in derselben Nacht getauft. Sie warteten nicht einmal mehr bis zum Tagesanbruch. Ich glaube, die Taufe besitzt eine Dringlichkeit, die den meisten von uns nicht mehr bewusst ist. Wir sagen meistens, nun, trag deinen Namen in die Liste ein und wenn wir mal wieder einen Taufgottesdienst haben, dann werden wir dich taufen. Das entspricht jedoch nicht dem Neuen Testament. Genauso wenig wie die Vorstellung, dass man sich taufen lässt, wenn man sich gerade danach fühlt. Ich muss euch sagen, dass Jesus ganz klar sagte, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Er sagte nichts über jemanden, der glaubt, aber nicht getauft wird. Ich sage nicht, so jemand sei nicht errettet, aber ich sage, dass er die Gnade Gottes doch strapaziert. Nun werfen wir wieder einen Blick in die Studienhilfe. Seite 6 unten. Ergebnis. Endgültige Trennung von Ägypten, ein Sinnbild für die Wassertaufe. P14, also Prinzip 14. Was im Glauben begonnen wurde, muss im Glauben vollendet werden. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Sie wurden durch den Glauben an das Blut errettet. Aber sie konnten dann kein anderes Mittel finden, um ihre Errettung zu vervollständigen. Sie mussten im Glauben weitergehen. Ich habe schon viele Menschen gesehen, die in Schwierigkeiten gerieten, weil sie im Glauben begannen und sich dann wieder auf ihre natürlichen Fähigkeiten und ihr natürliches Denken verließen. Ich denke, das war auch das Problem der Galater. Ihr Galater, seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Ich denke, das hat uns heute ungemein viel zu sagen. Die einzige Möglichkeit, das, was wir im Glauben begonnen haben, zu vollenden, besteht darin, im Glauben weiterzugehen. Ich zitiere hier in der Studienhilfe die beiden letzten Verse von Hebräer 10, die uns nur zwei Alternativen in Aussicht stellen. Entweder im Glauben weitergehen zur Errettung oder zurückweichen zum Verderben. Ihr seht, dass diese beiden Alternativen eine sehr ernste Sache sind. Machen wir nun weiter mit Vers 30, wo auch wieder von einer Glaubensleistung der Israeliten die Rede ist. Nachdem sie unter ihrem neuen Führer Josua in das verheißene Land eingezogen waren. Es ist ein sehr kurzer Vers. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Ihr erinnert euch an die Strategie zur Einnahme Jerichos. Alle männlichen Israeliten sollten 6 Tage lang einmal am Tag um die Stadt herummarschieren, am 7. Tag jedoch 7-mal, also insgesamt 13-mal. Nach dem 13. Mal, als der Priester in das Widderhorn stieß, sollten alle Leute einen Kriegsschrei ausstoßen, doch in der Zeit vorher sollten sie schweigen. Und damit wurde ihre Disziplin wirklich auf eine harte Probe gestellt, vor allem wenn man die Juden kennt. Denn das Schwerste für sie ist es, nichts zu sagen. Wer schon einmal mit der Fluglinie El Al gereist ist, wird vielleicht festgestellt haben, dass die Leute die ganze Nacht im Flugzeug in den Gängen rumstehen und sich miteinander unterhalten, anstatt still auf ihren Plätzen zu sitzen. Josua muss wirklich etwas ganz Besonderes an sich gehabt haben, dass er sie für diese Umrundungen Jerichos schweigen lassen konnte. Dann stießen sie diesen Schrei aus und die Mauern Jerichos stürzten ein. In der Studienhilfe findet ihr wieder die Verweisstelle, Josua 6, 15 bis 21. Das ist Beispiel Nummer 15. Das Ergebnis: vollständiger Sieg Israels ohne einen einzigen Verlust. Ich wiederhole hier noch einmal die Prinzipien 7 und 9, die ihr inzwischen schon auswendig wissen dürftet. Prinzip 7 lautet: Glaube muss durch ein entsprechendes Bekenntnis zum Ausdruck gebracht werden. Prinzip 9 lautet: Gott schenkt dem Bekenntnis des Glaubens Anerkennung. Ihr Bekenntnis war ihr Schrei. Der Schrei war nicht so laut, dass die Mauern dadurch eingestürzt wären, aber er rief Gott auf den Plan. Dieser ehrte das Bekenntnis ihres Glaubens, das sie durch ihren Schrei ausdrückten. Nun machen wir weiter mit Vers 31. Für mich ist das in gewisser Hinsicht das herausragendste Beispiel für Glauben in der gesamten Liste. Vielleicht nicht so sehr für Glauben als für Gnade. Gnade wird ja normalerweise definiert als Gottes kostenlose und unverdiente Gunst gegenüber denen, die sie nicht verdient haben oder die Schlimmeres verdient hätten. Wir verdienen Bestrafung, bekommen jedoch stattdessen Segen, aber einzig und allein durch Gnade. Das entscheidende Prinzip der Gnade besteht darin, dass man sie sich nicht verdienen kann. Sobald du dir etwas verdienst, ist es keine Gnade mehr. Das ist auch das Problem mit vielen, vielen religiösen Menschen. Sie haben den Eindruck, sie müssen sie sich verdienen. Und sie bekommen aus diesem Grund nie diese Gnade, eben weil man sie sich nicht verdienen kann. Es gibt Dinge, die wir von Gott als Verdienst bekommen, aber ganz gewiss nicht die Gnade. Sehen wir uns nun dieses Beispiel an. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um. Es kann auch mit den Ungläubigen heißen, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Die Verweisstellen sind Josua 2, 1 bis 12 und 6, 22 bis 25. Wir können sie aus Zeitgründen nicht lesen. Ihr erinnert euch. Josua hatte der israelischen Armee 2 Kundschafter vorausgeschickt, die das Land erkunden sollten. Sie kamen in die Stadt Jericho und fanden dort Unterschlupf im Haus der Hure Rahab. Ich bin nun kein Experte, was diese alten Bräuche und Gepflogenheiten betrifft, aber offensichtlich wurde die Dame, die damals ein Gasthaus hatte, immer als Hure bezeichnet. Mit anderen Worten, diese beiden Berufszweige gingen Hand in Hand. Deshalb gingen die Kundschafter aber nicht notwendigerweise in ein Bordell, sondern vielmehr in ein Gasthaus. Aber es wurde von Rahab geführt, was Aufschluss über die Moral der damaligen Zeit gibt. Dann hörte der König von Jericho, dass Kundschafter in die Stadt gekommen seien. Er verlangte von Rahab, sie herauszubringen, damit sie getötet würden. Aber Rahab hatte sie unter ihrem Dach, unter den Flachsstängeln versteckt, die dort oben zum Trocknen ausgelegt waren, bevor man sie weiter verarbeitete. Ich muss sagen, dass Rahab log. Ich bin im Grunde nicht in der Lage, die Moral oder die ethische Seite dieser Situation zu beurteilen. Aber sie hat schlichtweg gelogen. Was würdest du tun, wenn du im Zweiten Weltkrieg im nationalsozialistischen Deutschland einigen Juden auf deinem Dachboden Unterschlupf gewährst und dann ein Nazisoldat hereinkäme und dich fragte, haben sie Juden im Haus? Bevor du Rahab kritisierst, solltest du dich vorher mit dieser Frage konfrontieren. Ich habe immer darauf vertraut, dass Gott mich in seiner Barmherzigkeit nie in eine solche Lage bringen würde, weil ich ganz ehrlich nicht wüsste, was ich tun würde. Ich denke, ich würde tun, was Rahab tat. Ihr könnt nun euer Urteil über mich fällen. Ich denke, ich würde es mir selbst niemals vergeben, wenn ich Unschuldige an ihre brutalen Häscher verraten würde. Aber wisst ihr, es gibt viele Situationen im Leben, bei denen man beten sollte, wenn man in sie hineingerät. Nicht immer stehen wir vor einfachen Entscheidungen. Manche religiöse Leute sagen, es sei alles nur eine Frage von Schwarz oder Weiß. Aber das stimmt nicht. Wie dem auch sei, Rahab hat gelogen. Sie sagte, sie waren hier, sie sind jetzt weg, lauft ihnen nach und ihr werdet sie einfangen. Und damit hatte sie sie los. Später am Abend ging sie dann zu den Kundschaftern hinauf und redete mit ihnen und sagte dabei etwas Bemerkenswertes. Ich denke, wir sollten das kurz lesen. Es steht in Josua 2. Mich beeindruckt an dem Ganzen, dass man Menschen aus allen möglichen sozialen Schichten begegnen kann, die eine ganz außergewöhnliche Unterscheidungsfähigkeit haben. Es sind nicht Leute, die in eine Gemeinde gehen. Man würde sie auch nicht für geistlich halten, aber sie treten auf den Plan und sagen etwas, das wirklich den Kern der Sache trifft. Und Rahab gehört in diese Kategorie. Lesen wir also Josua 2:8 folgende. Aber bevor sie, die beiden Kundschafter, sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu den Männern, »Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind, denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat.« Für sie gab es keinen Zweifel daran. Woher wusste sie das? Aus Glauben. Der Glaube gab ihr die Unterscheidungsfähigkeit und die Erkenntnis. Dann sagte sie, wir könnten doch einen Deal machen. Vers 12. So schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen. Mich beeindruckt an Rahab, dass sie ein so weites Herz hatte. Sie wollte nicht einfach nur ihre eigene Haut retten, sondern ihr ganzes Haus. Ich glaube, dass einige kirchenferne und unreligiöse Menschen weitaus barmherziger sind als einige Gemeindechristen. Ich denke immer an das, was David sagte, als er eine Wahl zu treffen hatte. Er sagte, lass mich doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind sehr groß. Das ist auch meine Einstellung. Wenn ich in jemandes Hand fallen muss, dann in die des Herrn und nicht in die der Gemeinde. Bob Mumford sagte mal, Joe der Barkeeper hat viel mehr Barmherzigkeit als viele Kirchgänger. Das stimmt. Deshalb ist er auch ein guter Barkeeper, weil er sich die ganzen Leidensgeschichten seiner Kunden anhört. Die Menschen sehnen sich ja nach jemandem, der ihnen einfach nur zuhört. Vers 13. Dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allen, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Da sagten die Männer zu ihr, unsere Seele soll an eurer Stadt sterben, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns das Land gibt, dann werden wir Gnade und Treue an dir erweisen. Da ließ sie sie an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus befand sich an der Stadtmauer. Bitte beachtet diese Information. und sie wohnte an der Stadtmauer. Und sie sagte zu ihnen, geht ins Gebirge. Vers 17, da sagten die Männer zu ihr, von diesem deinem Eid, den du uns hast schwören lassen, werden wir unter folgenden Bedingungen frei sein. Siehe, wenn wir in das Land kommen, musst du diese rote Schnur in das Fenster binden, durch das du uns heruntergelassen hast, und musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und es soll geschehen, wer auch immer aus der Tür deines Hauses nach draußen gehen wird, dessen Blut sei auf seinem Haupt, und wir werden von diesem Eid frei sein. Jeder aber, der bei dir im Haus sein wird, dessen Blut sei auf unserem Haupt, wenn Hand an ihn gelegt wird. Das ist doch in gewisser Weise eine Parallele zur Passa-Zeremonie, nicht wahr? Bei der Passa-Zeremonie mussten sie die Türpfosten an der Außenseite des Hauses mit Blut bestreichen und dann im Haus bleiben. Wer nicht hinter dem Blut blieb, der hatte auch keinen Schutz. Hier nun ein anderes Symbol, die rote Schnur, die ins Fenster gebunden werden sollte. Aber nur die Menschen, die im Haus hinter diesem Fenster blieben, waren geschützt. Jeder, der das Haus verließ, verlor seine Schutzgarantie. Ich möchte euch nun eine Frage stellen. Wem nützte die rote Schnur im Fenster? Wer sollte sie sehen? Wenn ihr die Geschichte lest, dann stellt ihr fest, dass diese Schnur, was die Israeliten anbelangte, keinen Unterschied machte. Sie muss ein Signal für den Herrn gewesen sein. Die Schnur war ihr Bekenntnis, das das Bekenntnis des Glaubens an das Blut des Lammes versinnbildlichte. Wir haben Freunde in Israel, die eine kleine Tochter haben. Sie heißt Shami, das hebräische Wort für Scharlachrot. Sie steht für die scharlachrote Schnur, die sich durch die ganze Bibel zieht. Sehen wir uns nun an, was dann geschah, denn auch das ist so anschaulich. Josua 6,20. Da erhob das Volk das Kriegsgeschrei und sie stießen in die Hörner. Und es geschah, als das Volk den Schall der Hörner hörte, da erhob das Volk ein großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich zusammen und das Volk stieg in die Stadt hinein. Ein jeder gerade vor sich hin und sie nahmen die Stadt ein. Manche Leute glauben, die Mauer sei komplett in sich zusammengestürzt wie ein Aufzug, der auf dem Grund aufprallt. Doch wo befand sich Rahabs Haus? Auf der Stadtmauer. Aber ihr Haus stürzte nicht ein. Wer schützte es? Nicht der Mensch, sondern Gott. Warum? Wegen der roten Schnur im Fenster. Weiter mit Vers 22 und 23. Zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten, sagte Josua: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau, sowie alles, was zu ihr gehört, von dort heraus, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und alles, was zu ihr gehörte, hinaus. Sie hatte ein weites Herz, sie hatte großen Glauben. Alle ihre Verwandten führte sie hinaus. Sie brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Vers 25, so ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag, weil sie die Boten versteckte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Das war nicht das Ende von Rahabs Geschichte. Sie hatte eine Bestimmung. Schlag den Stammbaum Jesu in Matthäus 1 auf. Für mich ist das wirklich eine der bemerkenswertesten Geschichten in der Bibel überhaupt. Im gesamten Stammbaum Jesu werden die Ehefrauen und Mütter gar nicht erwähnt. Mit zwei Ausnahmen, die beide keine Israelitinnen waren, nämlich Rahab und Ruth. Matthäus 1, 5 und 6. Salma aber zeugte Boas von der Rahab. Sie heiratete also Salma, der ein Fürst Israels war und ein direkter Vorfahr Jesu. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Ich weiß nicht, ob etwas in seinem Blut war, weshalb er eine Vorliebe für nichtjüdische Frauen hatte, aber das ist doch sehr interessant. Obed aber zeugte Jesse, Jesse aber zeugte David, den König. Sie war also die Mutter des Boas und die Urgroßmutter von König David. Dann am Ende des Stammbaums in Vers 16 heißt es, Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus oder Messias genannt wird. Sie war also eine direkte Vorfahrin des Messias. Deshalb sage ich, für mich gibt es in der gesamten Bibel kein größeres Beispiel für die Gnade Gottes, als eine Frau zu nehmen, die eine Hure war und in einer mit einem Fluch belegten und durch das Gericht Gottes der Zerstörung geweihten Stadt wohnte, sie zu schützen, sie und ihre ganze Familie, sie mit einem Fürsten Israels zu verheiraten, die Mutter des Boas werden zu lassen, die Großmutter Davids und eine Vorfahrin des Messias. Ihr dürft der Gnade Gottes niemals Grenzen setzen, sie ist grenzenlos. Und wenn ihr Verwandte habt, die noch nicht gerettet sind, dann ist das wirklich eine Ermutigung für euch, denn ich glaube, dass ein Vater in gewissem Sinne das Recht hat, seine Familie für den Herrn in Anspruch zu nehmen. Rahab war kein Vater, sie hatte nur ein weites Herz und großen Glauben. Ich denke, diese beiden Dinge gehen Hand in Hand. Manchmal stelle ich dem Herrn Fragen über einige Leute, die er innerhalb des Leibes Christi gebraucht. Das würdet ihr natürlich nie tun. Ich frage dann, Herr, warum der und der? Ich könnte dich auf viele Schwächen von ihm hinweisen. Und ich hatte den Eindruck, dass mir der Herr mehr als einmal folgende Antwort gab. Nun, ich konnte niemand anderen finden, der mir glaubte. Dann habe ich erkannt, dass Menschen mit großem Glauben in der Regel auch ein weites Herz haben. Sie haben vielleicht andere Schwächen. Aber diese Leute, die Millionen für irgendein Projekt für den Herrn zusammensammeln, glaubt mir, das ist nicht einfach. Es bringt viel Stress mit sich, viel Gebet und harte Arbeit. Warum tun sie das? Weil sie ein weites Herz haben. Das gilt nicht in allen Fällen, aber doch generell. Denkt daran, Gott sieht das Herz an und nicht die äußere Erscheinung. In der Studienhilfe auf Seite 7 verweise ich noch einmal auf P7 und P9, die wir uns nicht näher anzusehen brauchen. Die rote Schnur war Rahabs Bekenntnis. Nun das nächste Prinzip, P15, das letzte auf der Liste. Unsere Reaktion auf Gottes Stellvertreter wird uns angerechnet als unsere Reaktion auf Gott. Die Kundschafter waren Gottes Stellvertreter. Wie Rahab sie behandelte, war in Gottes Augen so, wie sie ihn behandelte. Sehen wir uns eine der drei hier vermerkten Schriftstellen an. Für die anderen beiden haben wir keine Zeit mehr. Lukas 10,16. Jesus sendet Jünger aus und sagt, wer euch hört, hört mich. Und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Das sind ernste Worte. Achtet genau darauf, wie ihr Gottes Diener behandelt. Die meisten von ihnen sind nicht vollkommen. Aber sie sind dennoch seine Stellvertreter. Eure Haltung ihnen gegenüber wird euch wie eure Haltung Gott gegenüber angerechnet werden. Machen wir nun weiter mit Hebräer 11, 32.